Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations. In diesem Podcast sprechen 4 Hundetrainerinnen darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Was sie eint, ist der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Zwangsstörungen bei Hunden, es ist ein sehr ernstes Thema. Was diese Zwangsstörungen hervorruft und wie du deinem Hund hilfst, darüber beratschlagen Nicole Gerwig, Ute Rott, Sabine Wöhner und Eva Windisch in dieser Episode. Das einleitende Wort hat Sabine.
Das Thema Zwangsstörungen bei Hunden ist sehr sensibel und verdient eine respektvolle, verständnisvolle Betrachtung. Also viele von diesen Verhaltensweisen, die wir jetzt im Nachhinein besprechen werden, im Nachgang, sind Ausdruck großer innerer Not und dürfen keinesfalls als Ungehorsam oder Macke abgetan werden. Das ist mir ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang und deswegen schicke ich das vorneweg. Also heute soll es um Zwangsstörungen oder Zwänge beim Hund gehen. Es wird ein paar Beispiele geben dazu. Es wird auch vielleicht ein möglicher Lösungsansatz oder wie man dem Hund helfen kann betrachtet. Es gibt auch einen kleinen Ausflug in die Neurobiologie dazu. Also, als allererstes, was sind Zwangsstörungen? Ich erzähle jetzt mal einfach locker ein paar Beispiele auf von typischen Zwangshandlungen und ein paar Beispiele. Also, Schwanzjagen. Das bedeutet, der Hund dreht sich immer wieder im Kreis und versucht, seinen eigenen Schwanz zu fangen. Machen fast alle Welpen und alle finden es lustig. Aber das ist dann was anderes, dazu kommen wir später. Also, das beginnt oft spielerisch, kann aber zwanghaft werden, besonders bei jungen oder deprivierten Hunden oder überforderten Hunden. Dann exzessives Lecken und Kauen. Also wenn man an Pfoten, Flanken leckt, an Möbeln, an Decken, richtig exzessiv und meistens entstehen dabei Hautverletzungen dabei oder Leckgranulome. Also das sind dann krankhafte Hautveränderungen, die da dabei entstehen können. Dann Schatten oder Lichtjagen haben wir dann, das gehört dazu. Das heißt, der Hund verfolgt obsessiv Lichtreflexe, Schatten oder imaginäre Bewegungen. Das haben wir besonders häufig bei Hunden, die ein recht großes Energielevel haben und die schlecht zur Ruhe kommen. Also die mental schlecht zur Ruhe kommen können. Bellen, ja, auch zwanghaftes Bellen gibt's. Und es wäre dann dauerhaftes Bellen ohne erkennbaren Auslöser. Und es kann sich gegen alles richten, gegen Menschen, Tiere, unsichtbare Feinde, einfach so in der Luft und der Feind in meinem Kopf, allein sein, was auch immer. Also das ist dauerhaftes Bellen ohne sichtlich erkennbaren Auslöser. Dann imaginäres Fliegenjagen möchte ich da noch erwähnen dabei, dass der Hund nach unsichtbaren Objekten in der Luft schnappt. Das ist oft ein Zeichen, dass eine innere Unruhe stattfindet und abgebaut werden muss. Da muss man jetzt aufpassen. Dieses imaginäre Fliegenjagen kann nicht nur, also manche Hunde machen es einfach so, die Fliege nervt mich, komm her, du Drecksack, dich fresse ich jetzt, geh weg da, du nervst. Das ist ja nicht gemeint, nicht jeder Hund, der nach einer Fliege schnappt oder nach einem Falter oder der einen Käfer jagt, hat jetzt da Zwangshaltung. Also bitte ein bisschen differenzieren. Es gibt da auch, das hatte ich mal bei einem Vortrag über Neurobiologie, es gibt da auch so eine Erkrankung beim Hund. Da wird Phenylalanin, glaube ich, zu wenig aufgenommen und da kann dieses imaginäre Fliegenschnappen ohne Grund und auch ohne Grund für eine Zwangshandlung ein erstes Anzeichen für Epilepsie sein, für eine später beginnende Epilepsie tatsächlich. Ja, aber jetzt bitte keine Panik kriegen, wenn der Hund einen Käfer jagt, gell? Also, was können Ursachen, mögliche Ursachen von Zwangsstörungen sein? Also die entstehen selten einfach so. Einer der größten Auslöser sind Stress und Angst. Also durch laute Geräusche, Trennung, neue Umgebung. Auch durch schwer aversives Hundetraining tatsächlich. Langeweile Eher weniger, weil die meisten Hunde, die wir so kennen, sind eher über- als unterfordert. Ja, früher hat man gesagt, dass Hunde, die geistig unterfordert sind, zu komischen Handlungen neigen, aber eigentlich nee, ein Hund, ich weiß es nicht. Ich denke mir, Hunde sind wie ich kenne keine Langeweile. Und wenn ich nichts zu tun habe, dann mache ich eine halbe Stunde die Augen zu und bin auch fein damit. Also Hunde sind, glaube ich, eher so, dass die Langeweile nicht kennen. Das ist dann eher so ein menschliches Erklärungsmodell, ne? Fehlende Bedürfniserfüllung. Zum Beispiel, wenn ein Hund ständig drum betteln muss, dass er beachtet wird, dass er mehrfach drum betteln muss, dass man mit ihm rausgeht. Wenn ein Hund große Not hat, er muss pinkeln und man geht nicht mit ihm, man vertröstet ihn immer wieder zum Beispiel. Solche Sachen können zu Zwangshandlungen führen. Traumatische Erfahrungen, also Misshandlung, Vernachlässigung oder abrupte Veränderung. Es muss ja nicht immer gleich sein, dass man einen Hund geprügelt hat. Es kann ja für einen Hund auch schon ein Trauma sein oder eine Veränderung, wenn sich ein Ehepaar trennt, wenn ein Sozialpartner das Gefüge verlässt. Dann gibt es eine genetische Veranlagung tatsächlich. Manche Rassen sind anfälliger für Zwangshandlungen. Das sind die sogenannten in Anführungsstrichen Gebrauchshunderassen, Schäferhunde, Hütehunde. Manche Bullterrierarten zum Beispiel sind dafür anfälliger, sagt man. Und dann gibt es natürlich auch medizinische Ursachen, also neurologische Erkrankungen, Schmerzen und so weiter. Führen wir später noch genauer aus. Was mir wichtig ist, vorneweg zu schicken, das steht wirklich über allem jetzt, was ich jetzt noch erzählen werde. Gewalt, Strafen und Ignorieren helfen nicht. In der Regel verschlimmert sich das Problem. Und anknüpfend an unsere letzte Folge, die wir hatten mit dem Training, man kann's auch nicht wegtrainieren. Nicht so einfach und nicht so schnell. Man kann zwar Verhaltenstherapie machen, ähnlich wie bei uns Menschen, dazu später, aber man kann das nicht durch Unterordnung und durch vollkommen andere Sachen, man kann es nicht wegtrainieren. Ja, der Hund jagt seinem Schwanz, sitz. Nee, was soll das dem Hund helfen? Es hilft wieder nur dem Menschen. Also, Verhaltenstherapie kann man machen mit dem erfahrenen Hundetrainer oder Verhaltenstherapeuten. Da ist es wichtig, dass man zusammen den Auslöser erkennt und dem Hund Alternativen zum Beispiel anbietet. Eine Alternative, wenn der Auslöser Stress zum Beispiel ist, kann eine Alternative sein, Entstressung, ruhige Beschäftigung, Vertrauen aufbauen. An der Freundschaft arbeiten, in Anführungszeichen. Na, manchen Hunden helfen auch kleine Tricks, aber ich würde sowas lassen. Manchmal verlagert sich das Problem dann. Was wichtig ist, ist Struktur, dass man tägliche Routinen hat, dass der Hund weiß, was danach kommt, dass er die Umwelt und sich selber einschätzen kann. Na, und die körperliche Bewegung, die man mit dem Hund macht, also das soll immer angepasst an Alter, an Gesundheit sein und an das ganze Umfeld. Also da wirklich aufpassen. Mein Hund hört nicht auf, seinen Schwanz zu jagen, wenn ich mit ihm 10 Kilometer mit dem Fahrrad durch die Gegend hetze. Womöglich nicht. Vielleicht ist er dann zu müde, den Schwanz zu jagen, aber dann entwickelt er halt vielleicht andere Sachen. Also das immer bedenken. Wichtig ist auch, dass man medizinische Abklärung fährt, dass man zum Tierarzt geht, um organische Ursachen auszuschließen. Kann ja auch sein. Schmerzen sind auch oft, wenn der Hund sich exzessiv die Pfoten leckt, vielleicht hat er Arthrose. Wenn er sich exzessiv in die Flanken beißt, vielleicht liegt ihm was im Bauch quer, oder vielleicht hat er es mit der Hüfte, vielleicht hat er Parasiten, man weiß es nicht. Einfach wirklich abklären. Und über medikamentöse Unterstützung sprechen wir vielleicht später, wenn es nötig ist. Aber das wäre immer erstmal nicht das Mittel der Wahl. Wichtig ist Entspannung und Sicherheit, dass man dem Hund geben kann, Rückzugsorte schaffen, ruhige Umgebung, dass man den Hund versucht zu verstehen. Er hat keine Macke. Es ist aktuell seine Persönlichkeit so. Er ist in großer Not und versucht durch irgendwelche Handlungen dem zu entkommen oder versucht irgendwas zu tun, damit es ihm besser geht. Gibt es ja auch bei Menschen. Solche Sachen. Also ein Hund mit Zwangsstörung ist kein Problemhund. Das ist ein Tier, was Hilfe braucht. Mit Geduld, Empathie und professioneller Unterstützung lässt sich da einiges verbessern, manchmal sogar vollständig auflösen. Und ihr wisst, jeder Hund verdient es, dass man ihn versteht. Also jetzt Was man machen kann als beruhigende Übungen für gestresste Hunde. Was immer gut ist in Sachen mit der Nase, Nasenarbeit. Aber den Hund auch nicht aufdrehen, sondern ihn Sachen erschnüffeln lassen, ihn unterstützen dabei, ihn toll finden, ihm tolles Feedback geben. Alles, was ruhig ist. Am besten im Garten, wo er sich auskennt, ohne Erwartungshaltung, ohne Druck. Das fördert Konzentration und der Hund lernt, sich ein bisschen zu regulieren durchs Schnüffeln. Es bringt Ruhe ins Gehirn. Man kann den Hund streicheln. Man kann zusammen versuchen, mit dem Hund zu atmen. Wenn der Hund gerade mitten in so einer Zwangsstörung gefangen ist, das ist schlimm. Das ist auch für einen Halter schlimm, wenn man einen Hund hat, der sich im Kreis dreht und nicht mehr aufhört. Oder wenn man einen Hund hat, der sich Dauerstress leckt. Da schläft man selber nicht mehr ein von den Leckgeräuschen. Also das sind wirklich Sachen. Man kann hergehen und zum Beispiel versuchen, zusammen mit dem Hund zu atmen, ihn dabei beruhigend zu streicheln und ruhig mit ihm zu sprechen. Wenn er sich wegdreht, der Hund, dann möchte er vielleicht gerade Ruhe vor uns, aber in der Regel, wenn wir eine gute Beziehung haben, hilft ihm das schon. Strukturierte Tagesabläufe haben wir schon besprochen. Wichtig ist für einen Hund der gute Sozialkontakt und die Bindung, die man aufgebaut hat. Also gemeinsame Zeit, ruhige Kommunikation, viel Blickkontakt. Das sind soziale Wesen. Selbst wenn man einen Hund, wenn das ist Isolation. Isolation, das ist auch Zwingerkolle, hat man früher gekannt. Ne? So, das war ja auch so, ist auch eine Zwangshandlung. Hunde, die allein im Zwinger draußen verbringen, die fangen irgendwann mal an und rennen oder rennen gegen die Wände oder hauen sich den Kopf irgendwo hin oder machen sonstige Sachen. Also Isolation kann psychisch belasten und jedes Lebewesen geht anders mit Stress um und mit psychischen Belastungen. Ist bei uns Menschen ja ganz genauso. Und wir sonst haben wir, gibt's nicht diesen Psy-Rempel mit 1200 Seiten der psychischen Erkrankungen. Also gibt da schon eine Menge. Irgendwie bei Hunden ist es nicht viel anders. Irgendwo, das sollten wir immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Also was man machen kann, dass man dem Hund einen schönen Rückzugsort einrichtet, falls er sowas nicht eh schon längst hat, weil das sollte jeder Hund da haben, mit einer schönen Decke, was kuschelig ist. Man kann vielleicht mit Aromatherapie ein bisschen helfen. Da hat man so einen tollen Beitrag mit der Claudia Muxfeld. Vielleicht sowas mal im Hinterkopf behalten. Genau. Und nach Möglichkeit sollte das reizarm sein, dass da nicht jeder dran vorbeilatscht von der Familie und die Hand nach dem Hund ausstreckt. Als Fazit zu diesem Teil würde ich sagen, Verständnis statt Kontrolle ist wichtig bei Zwangsstörungen. Ja, der Hund ist nicht ungehorsam, der will euch nicht ärgern, der braucht Unterstützung. Man muss dem Hund helfen, dass er wieder in sein Gleichgewicht findet. Und jeder kleine Fortschritt ist ein Riesenschritt in Richtung Wohlbefinden. Also wirklich kleine Schritte. Bevor ich weiter an die Kollegen gebe, möchte ich noch kurz erwähnen, was ist eine echte Zwangsstörung? Also es gibt ja da wirklich Unterscheidungen. Also eine Zwangsstörung ist beim Hund ein tief verankertes, sich wiederholendes Verhalten, das nicht mehr durch äußere Reize gesteuert wird, Querstrich werden kann. Es entsteht oft aus chronischem Stress, Angst oder genetischer Veranlagung und kann sich über Monate und Jahre hinweg entwickeln. Der Yoshi zum Beispiel, der rennt am Gartenzaun oder ist am Gartenzaun sehr gerannt. Das war für den ein totaler Zwang, der konnte nicht anders. Der Nachbar, der rauskommt, also das ist eine Sackgasse, ne? Wohnen sind nur zwei Häuser. Der Nachbar, wenn schon rauskommt, in Erwartung, dass der jetzt gleich mit dem Auto wegfährt, rennt er am Zaun hin und her. Der war am Anfang nicht zu stoppen. Ich habe da die kuriosesten Modelle, Vorschläge gekriegt. Ja, da mussten anfeuern, damit er vielleicht kommt er da raus damit. Ja, da muss mit Futterbeutelchen arbeiten. Ja, nee. Ich habe einfach dafür gesorgt, dass er das nicht mehr machen muss. Ich bin wochenlang mit Leine mit ihm in den Garten und habe mir das angeguckt und hab's ihm erklärt und wenn er jetzt mal hinrennt, dann rennt er einmal her und einmal hin und dann kommt er und der Drops ist gelutscht. Er nimmt sich selber raus und damit kann man leben. Also, das ist wirklich, da muss man da schauen, was es ist. Also, Merkmale von einer echten Zwangsstörung sind Wiederholungen ohne richtig tief erkennbaren Auslöser. Also, das Verhalten tritt auch in ruhigen, reizarmen Situationen auf. Der Hund wirkt wie ferngesteuert, er ist schwer ablenkbar. Und das Verhalten kann selbstverletzend wirken, also sich die Pfoten blutig knabbern, sich blutig lecken. Und die Intensität nimmt über die Zeit oft zu. Es wird oft mehr. Und das Verhalten hört nicht auf, auch wenn der Auslöser entfernt wurde. Also wenn jetzt, na, im Fall von meinem Joschi im Beispiel, das Auto ist weg und er rennt dann immer noch eine halbe Stunde am Zaun hin und her. Solche Sachen, das wäre nicht gut. Das wäre wirklich eine echte Zwangsstörung. Und das andere, die kleine Form der Zwangsstörung, das ist eine temporäre Überlastung. Also auch durch eine temporäre Überlastung können zwangsstörungsähnliche Symptome, Verhaltensweisen gezeigt werden. Ja, aber die temporäre Überlastung ist dann eine kurzfristige Reaktion auf Stress, Frustration, Reizüberflutung. Die ist meist situationgebunden und verschwindet meist, wenn der Stressor wegfällt oder der Hund sich dann erholen kann. Also da wären die Merkmale, dass das Verhalten nur in bestimmten Situationen auftritt, zum Beispiel Besuch oder bei großem Lärm oder beim Tierarzt. Ja, jeder, der schon bei mir zu Besuch hat, weiß, was der Yoshi tut erstmal. Mit jedem Besuch, der da kommt, der muss erstmal geehelicht werden. Es ist einfach seine Möglichkeit, den Stress abzubauen, den er dadurch hat. Aber der Hund ist ansprechbar und ablenkbar und das Verhalten nimmt ab, wenn Ruhe einkehrt. Es passiert keine Selbstverletzung bei einer Überlastung und es ist oft verbunden mit anderen Stresszeichen, also einem hechelnden Zittern oder im Rückzug. Man kann das unterscheiden, zum Beispiel an der Dauer. Also Zwangsstörung ist chronisch über Wochen, Monate, die Überlastung ist kurzfristig, Minuten bis Tage. Der Auslöser ist bei einer Zwangsstörung oft nicht mehr erkennbar. Bei der Überlastung ist meist ein klarer Auslöser vorhanden. Die Ablenkbarkeit ist bei einer Zwangsstörung kaum möglich, bei der Überlastung meist noch möglich. Selbstverletzung bei Zwangsstörung häufig, bei Überlastung eher nicht. Und Verhalten in Ruhephasen bleibt bei der Zwangsstörung bestehen, bei der Überlastung verschwindet sie. Die Entwicklung über den Zeitraum verstärkt sich bei der Zwangsstörung und fluktuiert bei Überlastung bzw. verbessert sich dann. Genau. Und jetzt möchte ich das Ganze gern an die Kollegen weitergeben, bevor wir den nächsten Schwung erzählen. Eva, was meinst du? Was kannst du dazu sagen?
So tief ist die Angst der Hundehalter, dann aber auch bei der Therapie dieser Zwangsstörungen. Ja, aber dann langweilt er sich doch. Und es ist ganz schwer, den Leuten klarzumachen, dass diese Zwangsstörungen nicht aus Langeweile kommen, sondern aus Überlastung. Also ich hatte noch nie in meinem Kundenkreis irgendeinen Hund, der verhaltensauffällig aufgrund von Langeweile wurde, was auch immer wir Menschen als Langeweile in dieser übersättigten Gesellschaft überhaupt wahrnehmen. Wenn man bedenkt, was Straßenhunde denn den ganzen Tag machen, wenn man durch die Länder der Welt reist, die liegen an großen, stark frequentierten Plätzen und ruhen. Und warum ist denn denen nicht langweilig? Die könnten sich ja so herrlich beschäftigen. Ich hatte jetzt gerade am Wochenende in einem Kurs einen 5 Monate alten Habaneser, der ununterbrochen gebellt hat. Ohne Pause, egal ob wir nichts gemacht haben oder ruhige Sachen gemacht haben. Der war einfach mit Gott und der Welt komplett überfordert. So was habe ich noch nie erlebt. Ein ganz entzückendes kleines Hundekind, aber durchgehend gebellt. Und dann kam eben raus, dass das Ehepaar, also die Halter dieses Hundes, den ganzen Tag sämtliche Enkel zur Betreuung im Haus hatten, damit ihre Kinder alle ihren Berufen nachgehen können. Das heißt, dieses kleine Wuschi, das gerade mehr oder minder frisch geschlüpft war, bekam eine Reizüberflutung und hatte nicht eine Sekunde Zeit, irgendwie zu ruhen, sich zurückzuziehen, weil viele, viele Kinder in unterschiedlichen Altersklassen, wie willst du die denn, ich sag mal, bändigen und denen allen gleichzeitig klar machen, bitte seid ruhig. Die Kinder können das nicht. Im gewissen Alter geht es nicht. Und es bestand überhaupt keine Chance, diese Situation irgendwie zu ändern. Also leider waren da die Besitzer auch resistent gegenüber jeder Hilfestellung. Der Hund war in der Hundeschule, wurde natürlich für sein Verhalten gestraft. Die Leute sagten nur die ganze Zeit nein, wenn er bellte, nein, pfui, aus. Ich merke doch, wenn ich Nein, Pfui, aus sage und sich nichts tut, dass dieses Nein, Pfui, aus scheinbar überhaupt nichts bringt. Auch wenn wir so schön jede Woche in der Hundeschule waren. Und mein Ansatz war auch nur, den zu sagen, der Hund braucht einen Ort, an dem es ruhig ist und an dem er seine Ruhe hat. Aber das zu managen, das war dann scheinbar irgendwie doch zu kompliziert. Noch ein zweites Beispiel, das ist schon länger her. Ich hatte auch im Unterricht eine Hündin, eine kleine, die sich ununterbrochen in den Schwanz biss. Die Besitzerin war Agility-Trainerin und es war ihre große Leidenschaft und diese Leidenschaft mussten ihre Hunde teilen. Ja, das war halt auch so ein kleines Hascherl irgendwie. Und natürlich hat er mit Begeisterung den Schwachsinn mitgemacht, wie alle Hunde leider Bespaßungsprogramme in der Regel mit Begeisterung mitmachen. Und der Hund war aber damit völlig überfordert. Und sobald es auf dem Weg irgendwo hin mit dem Auto ging, fing der an, im Kreis sich zu drehen und in seinen Schwanz zu beißen. Ich habe gesagt, das war's mit Agility. Bitte mach den Scheiß nicht mehr. Mach ruhige, gemütliche Spaziergänge. Und der Dame brach das Herz, weil Agility war ihr Leben, aber halt nicht das Leben ihrer Hunde. Und auch da Vorsicht bei der Auswahl von Hobbys für die Hunde. Die Hunde können uns ihre Hobbys so wunderbar mitteilen. Und wenn wir ein bisschen hinhören, zuhören, uns reinfühlen, merken wir, dass die Hobbys unserer Hunde teilweise komplett differieren zu unseren Hobbys. Und sich da mal drauf einlassen und zu sagen, okay, wenn ich die Welt aus den Augen meines Hundes betrachte, dann ist diese Welt vielleicht viel weniger hektisch, als ich es mir wünschen. Deswegen, liebe Hundehalter, macht Sport, tobt euch aus. Aber lasst eure Hunde doch da außen vor. Oder Ute, wie siehst du das?
Da kann ich dir nur recht geben, Eva. Also wenn ich Hunde mit Zwangsstörungen erlebt habe, ist richtig, richtig üble Zwangsstörungen, also nicht, was du vorhin erklärt hast, Sabine, diese kurzfristigen, die zum Beispiel durch irgendwie eine, ja, ich sag mal, momentane schwierige Situation entstehen. Also ein Sozialpartner verschwindet, weil sich ein Ehepaar trennt oder Umzug oder was auch immer. Dann war das entweder aus dem Tierschutz, also im Tierheim, oder beim Hundesport. Und ich muss dir ein bisschen widersprechen, Eva, obwohl ich glaube, dass du das gar nicht so gemeint hast, wie es vielleicht rüberkommt. Die Hunde machen eben nicht begeistert mit. Sondern was man da als Begeisterung interpretiert, das ist der reine Stress. Und mir ist da, wie du das erzählt hast, von dieser Agility-Trainerin eingefallen. Ich habe ja auch mal mit meinen Hunden Hundesport gemacht und da waren wir auf so einem Seminar mit einem ganz weltbekannten Trainer. Und der hatte einen Weltmeister-Agility-Hund dabei. Und der musste ständig seine Vorführungen machen, ist ständig brüllend über alle Geräte drüber. Wie eine Rakete, also wo der die Energie hernahm, ist mir ein komplettes Rätsel, weil bellen braucht ja auch wahnsinnig viel Kraft. Und wenn der Pause hatte, ja, eine interessante Form von Pause, dann wurde der irgendwo abgelegt, also musste im Platz liegen, bis er das nächste Mal dran war. Und was hat dieser Hund in dieser Zeit gemacht, während er da lag? Er hat rundrum um sich büschelweise Gras ausgerupft mit der Erde und teilweise gefressen. Und sowas wird dann zum Beispiel interpretiert als, oder wurde damals interpretiert, vielleicht sind sie da heute klüger geworden, ich hoff's mal, glauben tue ich es nicht wirklich. Der möchte das jetzt so gerne machen, der ist jetzt nur frustriert, ja, stimmt, frustriert war er, auf jeden Fall, dem gebe ich recht. Und der ist so frustriert, weil er jetzt nicht pausenlos da über die Geräte hopsen kann. Tatsache ist, dass der Hund natürlich extrem gestresst war und bis oben hin voll mit Gruselhormonen, sage ich jetzt mal. Und natürlich ist das eine Zwangsstörung. Wenn ein Hund büschelweise, also um der Platz um ihn rum, der war hinterher kahl. Und dazu kam in dem Moment, wo der den, wie man das so nennt, dann freigegeben hat, also aus dem Platz aufgelöst hat, ist dieser Hund tatsächlich sofort durchgestartet und wie ein Irrer über alle Geräte drüber. Und es ist auch eine Zwangsstörung. Man muss sich mal nur vorstellen, ein Sportler, also ein Zehnkämpfer oder was, der keine Laufbahn sehen kann, der kein Fahrrad sehen kann, ohne dass er sich sofort draufschmeißt und 20 Kilometer mit dem Fahrrad fährt. Da wird jeder sagen, das ist eine Diagnose, ne? Und bei Hunden ist es richtig, Begeisterung, großartig. Nee, es ist auch eine Zwangsstörung, wenn ein Hund nicht mehr in der Lage ist zu unterscheiden. Also ich bin jetzt keine große Freundin von welchem Hundesport auch immer, aber wenn man es einigermaßen vernünftig betreibt, nicht so übertreibt mit den maßlosen Trainings, Pokale nicht so wichtig sind, dann gibt es natürlich schon Hunde, denen das wirklich Spaß macht, zum Beispiel Gerätetraining. Aber wenn in dem Moment, wo das halt schon vom Menschen her so zwanghaft wird, es ist ja, die Zwanghaftigkeit geht ja von uns aus. Wir müssen jetzt mit dem Hund das und das machen. Dann überträgt sich das auf die Hunde und dann werden die irre. Und die andere Zwangsstörung bei Tierheimhunden, das ist eben genau das, was du gesagt hast, Sabine, der Zwingerkoller. Und da hat eine Freundin von mir, also dieser arme Hund, ja, dieser arme Border Collie, der ist so ins Grab gestiegen, ne? Da wurde nichts geändert. Das war seine totale Begeisterung und sein ganzes Glück. Aber der andere Hund, der mir einfällt, das ist also eine Mischlingshündin, so eine, ja, mittelgroße schwarze Mischlingshündin. Und die hat eine Freundin von mir übernommen gehabt und die hatte eine sehr unerfreuliche Vergangenheit. Und Teil dieser Vergangenheit war zum einen, dass sie Wurfmaschine war. Das war angeblich ein Labrador. Ich weiß nicht, vielleicht hat ein Labrador mal von der Ferne zugeschaut, wie die gezeugt wurde. Aber mehr Labrador war da nicht dabei. Und mit der wurden also Labrador-Welpen produziert. Und zwar zweimal pro Jahr. Also die hatte schon wirklich eine sehr schlechte Ausgangssituation. Und dann ist der Besitzer umgezogen, hatte eine neue Freundin und für die Hündin, die vorher we zwar immer draußen, aber wenigstens frei auf dem Hof rumlaufen konnte, war die auf einmal tagelang und wochenlang im Zwinger. Und irgendwann hat die meine Freundin übernommen, die also auch eine Hundeschule hat. Und ich habe sie besucht, nachdem die Hündin ganz kurz bei ihr fest eingezogen ist. Sie hatte die vorher schon immer wieder betreut und den Typen überredet, dass sie die Hündin nehmen kann. Und in dem Moment, wo die unter Stress kam, hat die Folgendes gemacht. Und deswegen erzähle ich das, weil ich glaube, dass solche Situationen oft bei Tierschutzhunden auftreten, die im Zwinger viel waren. Die hat sich irgendwas gesucht in der Größe von ihrem ehemaligen Zwinger. Und zum Beispiel zwei Wassereimer, die auseinanderstanden. Also das Haus von meiner Freundin ist im permanenten Umbau. Und irgendwo standen immer zwei Objekte rum. Und dann hat die da Achter drum gedreht. Und zwar wirklich, also minutenlang. Ich glaube, wie ich dort war, einmal waren das eine Viertelstunde oder 20 Minuten. Und meine Freundin war natürlich ziemlich entsetzt und hat gesagt, oh Gott, was mache ich denn? Und ich war der Meinung, am besten gar nichts. Weil erstens mal hat es nicht allzu lang gedauert. Also sie konnte sich selbst da wieder rausholen. Wenn sie gemerkt hat, da und da ist jetzt die stressige Situation vorbei. Und dann dachte ich mir einfach, das Leben bei meiner Freundin wird dazu beitragen, dass die runterkommt, dass die sich beruhigt. Und genauso war es dann auch. Also die ist jetzt, ich glaube, mittlerweile schon 4 oder 5 Jahre bei ihr und ist also wird kein Mensch mehr auf die Idee kommen, dass die mal so eine ansatzweise Zwangsstörung hatte. Aber sowas erlebt man bei Tierheimhunden ganz oft. Und so wie du vorhin gesagt hast, Sabine, das Wichtigste ist dann die Ruhe, die Entstressung und die Ruhe. So, und jetzt gebe ich an die Sabine weiter, die wird jetzt bestimmt noch ein bisschen was erzählen über Zwangsstörungen, stimmt's?
Absolut, liebe Ute, du hast da schon einen Megabogen geschlagen, indem du von den Hormoncocktails im Kopf gesprochen hast, weil das wollte ich unbedingt noch erklären. Zwangshandlungen oder Zwangsstörungen sind nämlich oder können tatsächlich groß selbstbelohnend wirken. Deswegen machen die das immer und immer wieder. Und deswegen hat dieser Hund, von dem du erzählt hast, Ute, auch ständig gebellt, auch wenn Bellen anstrengend ist, aber noch mehr als anstrengend ist Bellen selbstbelohnend. Ne? Und deswegen, Jagen ist ja, ach, ist zwar keine Zwangsstörung, aber ist ja auch selbstbelohnend. Also die können ja da wahnsinnig Energien aufbringen, wenn die da erstmal drin sind. Deswegen möchte ich jetzt mal ganz kurz über die biochemische Grundlage von Zwangsverhalten kurz sprechen. Das sind ja bestimmte Hormone und Neurotransmitter, die da eine zentrale Rolle spielen. Und das verstärkt die Problematik ja zusätzlich. Ich versuche das mal aufzuschlüsseln. Das soll ja kein Exkurs jetzt in die Biochemie sein, sondern nur kurz mal angerissen, um zu versuchen, das zu verstehen. Also Zwangsstörungen entstehen ja tatsächlich durch ein Zusammenspiel von Stress, Emotionen und neurochemischen Prozessen. Und besonders relevant sind ein paar Hormone dabei und da gehört das Dopamin dazu. Dopamin ist das Belohnungshormon. Also das wird bei angenehmen Erfahrungen ausgeschüttet, zum Beispiel bei Futterspiel und Streicheln. Und auch wiederholte Verhaltensmuster können Dopamin freisetzen, selbst wenn sie keinen äußeren Nutzen haben. Also das passiert so in dem Fall mal knapp angesprochen. Der Hund macht diese Zwangshandlung ja aus irgendeinem Grund. Er will ja dafür sorgen, dass es ihm durch irgendeine Art und Weise besser geht. Und dieses trügerische Gefühl von mir geht's besser hat er dadurch und deswegen wird Dopamin angeschoben. Cortisol ist dabei, das Stresshormon. Also das wird bei Angst, Unsicherheit und/oder Überforderung ausgeschüttet. Und chronisch erhöhte Cortisolwerte verändern tatsächlich das Gehirn und können auch Zwangsverhalten begünstigen. Also ein gestresster Hund sucht halt oft nach Ventilen und Zwangshandlungen können, wie ich vorhin schon gesagt habe, solche Ventile sein. Dann haben wir Serotonin, das ist der Stimmungsmacher im Körper. Der Serotonin reguliert Emotionen, Impulskontrolle und auch das Wohlbefinden von dem Lebewesen. Und ein Mangel an Serotonin wird tatsächlich auch mit Zwangsstörungen in Verbindung gebracht, beim Menschen als auch beim Hund. Also wir haben ja ähnliche Chemie im Kopf, ne? Und manche Medikamente zur Behandlung von Zwangsstörungen zielen tatsächlich genau auf die Erhöhung von dem Serotoninspiegel ab. Und zum Schluss haben wir Endorphine. Und Endorphine sind körpereigene Schmerzmittel. Also die werden bei bestimmten Aktivitäten ja freigesetzt, beim Lecken, Kauen, bei intensiver Bewegung. Die können beruhigend wirken, auch wenn die Handlung selbst schädlich ist. Zum Beispiel, wenn man sich blutig leckt. Ein bisschen Adrenalin ist dann auch noch mit dabei. Und dann sind wir hier bei der Schmerzverhinderung, die da dazu kommt. Also die können tatsächlich dafür sorgen, dass der Hund sich immer weiter knabbert, ohne dass er da jetzt vom Schmerz abgehalten wird. Warum wirken die Selbstbelohnung? Die wirken selbstbelohnend, weil Zwangshandlungen eine Art Selbstregulation ja auch sein können. Also er sucht ein Ventil oder er versucht durch irgendwas mit der Unruhe oder mit dem Stress umzugehen. Und dabei passiert Folgendes. Also die Handlung, zum Beispiel das Schwanzjagen, löst eine Dopaminausschüttung aus. Dann empfindet er kurzfristig Erleichterung oder Befriedigung. Das Gehirn speichert, das hilft mir. Also bin ich wieder im Stress? Hat mir geholfen? Mache ich wieder. Ne? Es hat sich eine Emotion verändert. Die Handlung wird wiederholt, irgendwann mal auch ohne den äußeren Auslöser. Das habe ich bei der Folge über die Angst, haben wir darüber gesprochen, dass manchmal ja auch schon die Möglichkeit besteht, dass dieser Auslöser jetzt gleich kommt. Also der muss da nicht da sein, sondern der Hund muss nur eine Idee davon haben, dass das jetzt gleich wieder passiert. Also im Fall, wenn ich der U das Beispiel nehme von dem Agility-Hund, das muss nicht unbedingt passieren, wenn wir schon auf dem Agility-Platz stehen und der Hund die Geräte sieht. Womöglich, wenn das so schlimm ist, passiert es schon, wenn der seine Agility-Schuhe anzieht oder seine spezielle Agility-Trainingsjacke. Ne? Das ist quasi auch ohne äußeren Auslöser. Und dann kommen wir halt in diesen Teufelskreis. Je öfter das Verhalten gezeigt wird, desto stärker wird es verankert. Und das ist halt die Krux bei der ganzen Geschichte. Also es ist ein bisschen vergleichbar mit menschlichen Sachen. Zwanghaftes Putzen, Nägel kauen oder da gibt's ja komische Sachen. Manche Menschen, da habe ich neulich erst einen Bericht gelesen, die reißen sich die Haare aus und verschlucken die, solange bis die operiert werden müssen, weil sie nicht mehr ausgeschieden werden können. Solche Sachen, Pica-Syndrom, was auch immer, das ist auch eine Form, also Pica-Syndrom, dass man eigentlich unverdauliche Sachen isst, machen Hunde auch. Na, die beruhigen kurzfristig, obwohl sie langfristig eher schaden können. Also wenn ich jetzt natürlich dahergehe und versuche, das Ganze zu behandeln, merkt man dann schon, dass diese neurochemische Komponente ja zeigt, dass die Zwangsstörungen, dass man die nicht einfach abgewöhnen kann. Die brauchen eine Form von Verhaltenstherapie, also dass man zum Beispiel neue positive Verhaltensmuster etablieren kann. Die brauchen eine Stressreduktion, also dass man das Cortisol senkt durch Ruhe und Struktur und Sicherheit. In schweren Fällen, wirklich in ganz, ganz schweren Fällen, wenn es wirklich bis zur Selbstverstümmelung geht, dann kommen auch medikamentöse Unterstützung, bitte nur unter tierärztlicher Anleitung, in Betracht ziehen. Aber das Allerwichtigste ist wirklich für die Behandlung von einem Hund mit Zwangsstörung Geduld und Empathie vom Menschen. Der will das nicht. Er kann nicht anders. Genau, und jetzt gebe ich gern nochmal weiter an die Ute, die da hier Finger zeigt.
Ja, ich möchte was sagen zu der medikamentösen Behandlung. Also wie du sagst, Sabine, es gibt Fälle, wo man dem Hund helfen kann, da rauszukommen mit Medikamenten. Allerdings muss man das wirklich mit einem verantwortungsvollen, verantwortungsbewussten Tierarzt machen. Das darf keine Dauerlösung werden.
Nee, auf keinen Fall.
Aber das wird
Keinen Fall.
leider oft, leider
Fuß
wird.
in die Tür, ne, sollte es sein.
Genau, Fuß in die Tür. Mehr darf das nicht sein. Also beim Serotonin, das ist ja ein Stoff, den der Körper selber produzieren kann. Und bei allem, wo wir eingreifen und ich sage mal chemisch-medikamentös zuführen, stellt der Körper die Produktion irgendwann ein. Und dann wird es kritisch, dann wird es ganz, ganz, ganz kritisch. Und dafür möchte ich wirklich warnen. Und das ist ja nicht so, man darf ja um Gottes Willen diesen Tierärzten nicht unterstellen, dass die da einem schaden wollen oder abhängig, aber die sind sich oft nicht so bewusst, genauso wie das bei menschlichen, bei Humanmedizinern oft ist. Die wollen einem helfen, aber man muss diese Hilfe halt wirklich genau dosieren. Ja, du kannst auch jemanden mit Schmerzmitteln so pumpen, dass der ohne Schmerzmittel nicht mehr leben kann. Anstatt zu gucken, was ist die Ursache für diesen Schmerz, und so eine Zwangsstörung ist ja auch eine Art von Schmerz, ist ja ein psychischer Schmerz. Wie kommt man da raus? Das ist ja eigentlich das Entscheidende. Und ich möchte jetzt nochmal auf die Hündin von meiner Freundin zurückkommen. Da war halt irgendwann mal, wurde das einfach immer seltener, immer weniger. Und irgendwann mal war es halt gut. Und das ist jetzt schon seit Jahren vorbei. Aber es dauert halt, man muss die Geduld haben. Und natürlich hat das meine
Ja.
Freundin wahnsinnig gestört. Der hat vor allen Dingen der Hund leid getan. Wie kann ich meinem Hund helfen? Aber mit Medikamenten wäre sie da nicht weitergekommen. Oder Nicole?
Ja, Ute, das sehe ich ziemlich genauso. Die Sabine hat ja schon unglaublich detailliert auch so diese ganzen Themen angesprochen. Und wenn man solche Hunde sieht, dann ist es ja wirklich, das ist ja wirklich ein Verzweiflungsakt dieser Hunde, irgendwie eine Kontrolle über ihr Leben zu kriegen oder irgendwie wieder eine Balance zu finden. Das ist schon, was man so gesehen hat, schon ziemlich heavy, ne? Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, dass die Beispiele, die ihr gebracht habt, da zum Beispiel mit dem Agility-Hund, dass es da so ist, dass es ja diese Menschen ja nicht wirklich interessiert, ne? Dass die den Hund da wieder rauszuholen. Aber in dem Fall zum Beispiel von Tierschutzhunden, dass man einfach weiß, dass halt mit Geduld und mit diesen verbesserten Lebensbedingungen und auch, ich sag mal, Bedürfniserfüllung dieser Hunde, dass da ganz viel auch von selbst sich wieder regulieren kann. Man muss natürlich auch bereit sein, eben die Lebensbedingungen insoweit zu verbessern. Und alles, was halt äußerlich im Balance ist, ist dann auch später wieder im Kopf in Balance. Ne? Das heißt, es ist ja wirklich ein aus den Fugen geratenes Verhalten, was der Hund genutzt hat, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Aber wie gesagt, die Sabine hat schon unglaublich detailliert da alles angesprochen. Ne? Von daher bin ich mal ganz gespannt, ob es da noch ein spannendes Schlusswort zu gibt.
Ein Schlusswort. Ich habe viele kleine Zwischenfazits schon gebracht. Wir müssen uns wieder wiederholen und ich wiederhole mich auch wieder. So als Schlusswort möchte ich anmerken nochmal, dass es ganz wichtig ist bei Zwangsstörungen, dass man Geduld und Humor und ein großes Herz hat, dass man nicht alles vom Zaun brechen soll, dass man ein Verhalten oder ein seelisches Ungleichgewicht nicht durch Gehorsam wieder gerade biegen kann, dass das nicht möglich ist, über Kommandos und Befehle so ein Verhalten zu gehen. Das verlagert es nur. Das heißt, wenn ich dem Hund verbiete, dass er seinen Schwanz jagt, dann wird er vielleicht andere Dinge tun. Wird er sich vielleicht die Kralle ausreißen oder wird sich das Lecken anfangen oder wird exzessiv buddeln. Es ist egal. Oder Grassoden rausreißen. Also den kann man dann womöglich noch als Vertikutiergerät verdingen. Nee, also als Schlusswort wirklich, der Hund meint es nicht böse. Es ist eine Auswegsuche. Es sucht einen Ausweg aus einem für ihn nicht mehr kontrollierbarem Verhalten. Denn Stress, er kommt aus eigener Kraft, aus dieser stressenden Situation nicht mehr raus. Solche Verhalten, die schädigen tatsächlich das Gehirn. Das ganze Stresssystem kommt durcheinander. Cortisolausschüttungen mit all ihren hässlichen Gesichtern, die die auch haben kann, kommt zum Tragen. Deswegen, wenn ihr einen Hund habt und ihr glaubt, euer Hund hat eine Zwangsstörung, dokumentiert das Ganze, schreibt euch bitte ein Tagebuch, was ist passiert, was können Auslöser sein, beobachtet es ganz, ganz genau, also dass ihr eure Beobachtungen dokumentiert, holt euch einen gut ausgebildeten Trainer ins Boot, der da mal drüber schaut. Scheut euch nicht, weil oftmal könnt ihr da gar nichts dafür. Also das ist jetzt nicht, ich habe einen Hund mit Zwangsstörung, da wird keiner sagen, ey, was hast du mit dem gemacht, hast du ihn geprügelt, wa? Das steckt ja oftmal viel tiefer. Genau, und damit möchte ich schließen. Dankeschön.
Vielen Dank, liebe Sabine. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es um deinen Hund beim Tierarzt und wie du ihm diese Erfahrung etwas leichter machen kannst. Wenn du eine Frage hast an Sabine, Nicole, Ute oder Eva, den Kontakt zu ihnen verlinken wir dir in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt es auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme made by audionautics.com. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen Good Vibrations zu finden. Eine Weiterempfehlung ist natürlich auch immer super. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Mein Name ist Bianca Piotrowski. Ich bin die Produzentin dieses Podcasts. Und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Habt eine entspannte Zeit mit euren Hunden.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.